Aber hey, man kann ja erstmal heiße Luft von sich geben. Und weil er so ein toller Held ist, kann er auch einfach mal du von sich geben. Man könnte jetzt auch ganz böse formulieren, dass er Scheiße labert. Aber das wäre ja böse und deswegen würde ich das niemals formulieren. Hust. Entschuldigung. Komport Nummer 239, LeakyWix. Hallo und herzlich willkommen zum 239. Komport, den ich am heutigen kalten, aber grauhimmeligen und vor allem nicht schneiendem und OP-freien Freitag, dem 10. Dezember 2010 aufgenommen habe.
It is 14, 43.
Genau, und was es mit den Sachen außerhalb vom Wetter auf sich hat, erzähle ich in Teil 3 ganz am Ende. Damit ihr euch schon mal drauf freuen könnt. Ansonsten gibt es hier wieder die klassische Dreiteilung an Inhalten, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit Space, mit zwei Meldungen zum LHC und einem Augdate habe ich das genannt. Ja, und das Intro bin ich übrigens selber gewesen, nämlich in Komport 191 Teil 3 und Komport 185 Teil 3. Jaha. Zumindest die eine Hälfte kann ich auch nochmal wiederbringen irgendwann. Ja, so, und was ihr euch anhören könnt, indem ihr einfach hier weiterhört, das ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche. Mal ganz woanders aufgenommen, nämlich wie heißt denn das Ding? Norderstedt Mitte, mit LeakyWix, Terrormeldungen und neuem von der Kirche, zwei Stück Meldungen. Und nö, nicht mehr. 0 Grad, brockenklausige, chillige Greetings. Die 0 Grad, die fühlen sich wie minus 3 an. Es könnten allerdings auch minus 1 sein, die dann sich wie irgendwas anderes Negatives anfühlen. Ich habe gerade irgendwie das Problem, dass ich erstmal über die blöde Straße muss und dann weit weg von der Straße sein will, bevor ich mit dem Aufnahmen anfange. So, da bin ich wieder. Da hatte ich jetzt auch nicht mehr so richtig dolle mitgerechnet, dass das heute noch was werden würde. Weil ich war gerade beim Augenarzt. Irgendwas macht hier schon wieder Geräusche. Ich war gerade beim Augenarzt wegen, weil durfte nochmal nachkontrolliert werden. Aber ja, erzähle ich in Teil 3. Da bin ich jedenfalls wieder. Das macht immer noch Geräusche. So, das hat keine Geräusche zu machen. Und dieses Mal bin ich mal ganz woanders. Aber wieder da. Mit... Fangen wir vorne an. LeakyWix schreibt sich anders, als man glauben würde. Also man könnte es auch LeakyWix nennen. Also ja, die WikiLeaks-Geschichte ging diese Woche irgendwie richtig groß los. Ist richtig große Medienmeldung geworden. Dachte ich mir, na Mensch, ehe es echt eklig wird. So, also Scherz ist, los ging es erstmal damit, dass am Freitag noch die Domain WikiLeaks.org abgeschaltet wurde. Weil der DNS-Hoster EveryDNS da irgendwie was gegen hatte. War doch Every, ne? Irgendwas mit E. Im Zweifelsfall immer der andere. So, und ja, der hat jedenfalls die Domain abgeschaltet und EveryDNS, genau. Über den WikiLeaks in die DNS-Einträge abwickelte, hatte die kostenlos bereitgestellten Dienste für die Whistleblower-Zeit eingestellt. Also Grund für die Einstellung der Dienste gibt der DNS-Betreiber an WikiLeaks, dass hier mehrere massive DDoS-Attacken gewesen. Inwiefern man DDoS-Attacken gegen einen DNS-Provider fährt, würde mich aber bei Gelegenheit auch interessieren. Weil eigentlich so ganz blöd gegen den DNS-Provider fährt man die nicht, die fährt man gegen die Webserver. So ein DNS-Provider, das ne, DNS ist relativ dünn. Also so ein Request, der ist nicht so richtig dicker. Da braucht man dann schon super besonders dicke Leitungen, um da irgendwas zu bewirken. Aber ja. Also haben sie jedenfalls eingestellt und wegen weil stellt die Stabilität der Infrastruktur in Frage, bla bla, oder den Nutzungsbedingungen stören, dass kein Anwender die Nutzung dieser Dienste durch andere gefährden dürfe. Fasel bla, das Übliche. Sie haben also Geschäftsbedingungen aus dem Hut gezaubert und gesagt, hier, da verstoßt ihr gegen wegen weil blub. So. Dann war WikiLeaks... Org weg. Was dann die Frage aufwarf, was ist mit den anderen Domains? Also mindestens DE gibt's ja noch oder gab's ja mal. was ist denn damit? Von DE habe ich irgendwie nichts gehört. Aber ja. So, dann ging es weiter mit einem Lex WikiLeaks. Auch noch von Freitag, heiße Meldung. Als Reaktion auf die Veröffentlichung vertraulicher Dokumente durch WikiLeaks haben 3 US-Senatoren einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, mit dem die Identität von Informanten besser geschützt werden soll. Das SHIELD Act, Securing Human Intelligence and Enforcing Lawful Dissemination. Bullshit! Genannte Gesetz soll bestehende Regelungen ergänzen, die eine Veröffentlichung oder Weitergabe von als geheim eingestuften Informationen oder kryptografischer Mittel unter Strafe stellt. Mit der vorgeschlagenen Ergänzung sollen auch die Identitäten von Informanten unter diesen Schutzschirm kommen. Ja, dann kann WikiLeaks sich darauf berufen, dass sie nicht rausrücken müssen, wer ihnen die Information gegeben hat. Was wird denn das eigentlich, wenn es fertig ist? Ja, also jedenfalls ist dann auch der Vorschlag des unabhängigen Senators Joe Lieberman, US-Bundesstaat Connecticut. Unabhängig soll er sein. Ich hätte ihn ja rechts außen angesiedelt, aber gut. Irgendwo da hinten ist ein Belfi. Und seiner republikanischen Kollegin John Ensign, Nevada, und Scott Brown, Massachusetts, soll die Veröffentlichung von Dokumenten, die keine hohe Geheimhaltungsstufe haben, wie viele der von WikiLeaks publizierte Nachrichten von US-Diplomaten, kriminalisieren. Wegen, weil es kann doch nicht angehen, wenn das schon nicht geheim ist, dass man das dann auch dem Volk bekannt macht. Na, also im Kern, die US-Regierung möchte weiter im Geheimen mauscheln können. Und weil das offensichtlich mit technischen Maßnahmen bisher nicht regelbar war, weil, Scherz ist, die Sachen sind nicht geheim, die sind also entsprechend auch nicht super geschützt gewesen. Da hat also eine nicht unwesentliche Anzahl Personen Zugriffsrechte drauf gehabt. Na, weil ist ja nicht geheim. Na, aber, da wollen sie sich jetzt also irgendwie verheimlichen. 12.25 Uhr, sagt übrigens Dingens da. Ich könnte es mal aus der Jacke ein wenig rausholen. Dann könnte man auch was hören. So, in 5 Minuten wieder. Blablabla. Mit der Veröffentlichung der Namen unserer menschlichen Quellen haben Julian Assange und seine Kumpane unsere Feinde eine Abschussliste geliefert, erklärte Ensign. Um das klar zu sagen, WikiLeaks ist keine Whistleblower-Website und Assange ist kein Journalist. Liebermann ergänzte, das Gesetz solle dabei helfen, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die für die Wahrung nationaler Sicherheitsinteressen wesentliche Informationsquellen gefährden. Nur nochmal zum Mietmeißeln, das sind diplomatische Depeschen. Das Einzige, was ich wüsste, wo da irgendwie Namen drin stehen von Nichtleuten, über die sich ausgelassen wird, das sind die Botschafter. Da kann man irgendwie auch selber auf den Trichter kommen, dass diplomatische Depeschen wohl von Diplomaten verfasst werden. Ja, und wenn irgendwie diplomatische Depesche aus Land X kommt, kann man sich irgendwie an 5 Fingern ausrechnen, naja, das wird wohl irgendjemand im diplomatischen Dienst da gewesen sein. Nachdem es US-Depeschen sind, wird es wohl jemand, ein US-Amerikaner im diplomatischen Dienst gewesen sein. Oder ein Informationszuträger für selbigen. Der wird dann aber unter Umständen schon nicht mehr namentlich erwähnt. Also, blub. So. Dann. PayPal hat dann den Account von WikiLeaks abgeschaltet. Und zwar, weil die AGBs festlegen, dass PayPal nicht für die Ermutigung, Unterstützung, Vereinfachung, Förderung oder Anleitung Dritter zum illegalen Handeln genutzt werden darf. Oder anders ausgedrückt, die haben in ihren AGBs auch irgendwas gefunden, wo sie meinen, WikiLeaks würde dagegen verstoßen und haben den Account zugemacht. Und übrigens haben sie wohl nicht einen, sondern 2. Oder wenn sie den einen zugemacht haben, dann auf jeden Fall nicht einen WikiLeaks-Account, sondern einen Wau-Holland-Stiftung-Account. Wau-Holland-Stiftung muss man nicht kennen. Bis auf die Tatsache, dass der Name Wau-Holland irgendwie in CCC-Kreisen immer noch hochgehalten wird, weil der ist irgendwie einer der Mitbegründer des Chaos Computer Club gewesen und wird jetzt so als strahlende Vaterfigur, wenn nicht sogar schon Großvaterfigur, betrachtet. Und deswegen, sagen wir mal so, kommt das nicht so cool, was Peng da gemacht hat. PayPal. So, und nachdem das Außenministerium der USA die Illegalität der Aktivitäten von WikiLeaks festgestellt hat, entschied man sich bei PayPal für diesen Schritt, ohne dass Druck von Seiten der US-Regierung ausgeübt worden wäre. Da frage ich mich doch, seit wann kann irgendein Ministerium feststellen, dass irgendetwas illegal ist? Last time I checked, hatten wir da immer noch so die Kategorie, erst ein Gerichtsurteil stellt irgendetwas fest. Aber gut, PayPal meint, das Außenministerium hat uns gesagt, das ist bestimmt illegal, deswegen ist das illegal. Weil, wenn es illegal ist, dann könnte man ja vielleicht auch mal gucken, dass man irgendwie gegen die Plattform, gegen Herrn Assange mal irgendwie was unternimmt. Tut nur keiner, von daher, ja. Ne, im Januar hatten sie schon irgendwie Ärger, als PayPals automatisierte Antibetrugsgeldwäschemechanismen wegen einer plötzlichen Spendenflut ansprangen. So, nachdem also Amazon sie rausgeschmissen hat, Amazon inzwischen dadurch aufgefallen, dass man als Kindle-Buch übrigens die Cables kaufen kann. Ja, aber auf der Cloud-Plattform darf man sie nicht hosten. EveryDNS, aka unsere DNS-Server sind unter Feuer. Das geht ja nicht. Und PayPal. So, füttern spannt ein, Lehre jedoch, wird WikiLeaks zusammen mit seinen Sympathisanten lernen. Alles muss man selber machen. Ist eine Meldung, die ich mir am Samstag reingeklebt habe. Dann auch am Samstag gab es dann Fefe. PayPal hat der Wau-Holland-Stiftung den Account zugemacht. Die Wau-Holland-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung aus dem CCC-Dunstkreis, die unter anderem Spenden sammelt und zweckgebunden, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, an WikiLeaks weitergibt. Wenn WikiLeaks also tatsächlich eine kriminelle Vereinigung und nicht gemeinnützig ist, oder wenn sich da nur jemand bereichern will, dann ist die Wau-Holland-Stiftung die perfekte Waffe dagegen. Weil WikiLeaks ja weiß, wie viel Geld dafür sie eingegangen ist, aber sie immer erst rankommen, nachdem sie nachgewiesen haben, dass das Geld für eine satzungskonforme Sache ist. Kurz gesagt, da kann man mal nicht mal eben 10 Euro abheben und sich damit eine Currywurst holen. Wobei wohl geringe Gehälter rechtlich okay wären, aber soweit er weiß, nimmt WikiLeaks das nicht in Anspruch. Will sagen, unkrimineller als die Wau-Holland-Stiftung geht mal gar nicht. Da hat PayPal voll ins Klo gegriffen. Na, also PayPal geben sich als Bank aus, haben aber dann so irgendwie Verhalten, was nahelegt, dass sie immer mal selber entscheiden, wie sie das denn auslegen wollen. Ja, also ganz offiziell gelten sie hier in Deutschland, glaube ich, sogar echt als Bank, halten sich nur nicht an die Regeln. Genau, 12.30 Uhr. Ja, von daher, na, dann hieß es auch so, ja, sie haben dann so Dunstkreis 10.000 Öcken, die noch nicht an die Stiftung übergeben wurden, auf denen sitzt PayPal. So, das war jetzt dann irgendwie gestern, vorgestern irgendwie sowas. Große, tolle Neuerung, dass sie dann gesagt haben, ja, okay, also den Account machen wir zwar nicht wieder auf, aber das Geld lassen wir raus. Ja, ach, da seid ihr auch verdammt nochmal zu verpflichtet. Das ist nicht euers. Aber so, am Montag gab es dann die Schweizer Bank PostFinance, oder wie immer man die ausspricht, bei der soll Assange ein Konto gehabt haben. Das haben sie ihm dann weggenommen wegen angeblich falscher Angaben, weil er hätte ja behauptet, er würde in Genf leben und also auf jeden Fall irgendwo in der Schweiz leben, und das täte er ja gar nicht. Dummerweise ist ihm dann auch aufgefallen, die Begründung ist ein bisschen dünn, weil Besitz eines Kontos, da ist keine Voraussetzung, dass man irgendwo in der Schweiz lebt. Da haben sie sich einfallen lassen, ja, aber irgendwie falsche Angaben. Ist so ein bisschen dünn. Ja, schreibt Linus Neumann bei Netzpolitik. Es ist schon spannend, was von wem plötzlich alles für Formalitäten ausgegraben werden. So, dann gab es Mastercard. Die haben gesperrt nach Angaben der Nachrichtenwebsite. CNET hat nun auch das Kreditkartenunternehmen Mastercard-Zahlungen an WikiLeaks gesperrt. Ein Sprecher sagte, Kunden würden gesperrt, wenn sie illegale Handlungen direkt oder indirekt unterstützen oder erleichterten. Zuvor hatte schon das Internetbezahlsystem PayPal Überweisungen an WikiLeaks unterbunden. Immer nochmal für den Hinterkopf, illegal, says who? Irgendein Ministerium behauptet, das sei illegal. Ja Mensch, dann können sie ja mal zur Staatsanwaltschaft kullern und mal gucken, ob sie da irgendwie eine Klage hinkriegen. Bevor das nicht von einem Gericht befunden ist, gibt es auch, glaube ich, in den USA noch so irgendwie innocent until proven guilty. Da kann ich jetzt nichts für. Die Straße ist eigentlich weit genug weg. Also. Am Dienstag hat dann Mastercard zugemacht. Dann gab es eine Festnahme, auch am Dienstag. Da ist, das war mir als Meldung zu sehr Celebrity News, die zwei Verfahren gegen Herrn Assange wegen angeblicher Vergewaltigung hat die Oberstaatsanwaltschaft wieder aufgemacht, nachdem die ja mal vor Monaten zugemacht worden waren. Motorflugzeug. Wo auch immer es ist. Und da war dann so irgendwie Der Anwalt hat wohl angefragt, so, ja, wollen Sie jetzt mit dem Mann reden? Ich biete Ihnen an, hier, Sie können mit ihm reden. Nö. Wollen Sie wirklich nicht mit ihm reden? Gut, dann fährt er jetzt aus Schweden ab. Oder haben Sie was dagegen? Nö. So, ist er abgeflogen, weg gewesen. Und jetzt auf einmal ist Ihnen dann aufgefallen, so, ja, also wir wollen ja irgendwie mit ihm reden. Dann haben Sie sich einen internationalen Haftbefehl gesucht. Wegen, weil wir wissen ja nicht genau, wo er ist. Und wenn wir freundlich fragen, kriegen wir die Antwort, dass wir ihn gerne interviewen können in Großbritannien. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen, dass er hier auf dem Tisch, an dem Tisch sitzt. Und weil wir nämlich zu blöd sind, ihn freundlich zu fragen, lassen wir ihn jetzt irgendwie polizeilich vorziehen. So, und jedenfalls am Dienstag ist er dann in einer Polizeidienststelle aufgekreuzt in Großbritannien. Hat gesagt, hier, Sie haben mich gesucht, ich bin da. Haben Sie ihn dann festgenommen. Huibu. Na, also ich meine, ich finde den Assange auch irgendwie nicht unbedingt sympathisch. Aber so wie die ganze Geschichte da jetzt gerade abläuft, das riecht irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht. Na, um das nochmal klarzustellen, Assange hat sich wohl selbst gestellt. So 9.30 Uhr haben sie ihn festgenommen. So, dann 7., das ist auch Dienstag. Hat dann Visa auch gesperrt, nur weil man will ja nicht hinter Mastercard zurückbleiben. Na, Meinungsfreiheit, für alles andere gibt es die Mastercard. Ja, Visa also auch, die Freiheit nehme ich mir oder lasse ich mir nehmen, weil, Begründung, the card payment operator said an inquiry is underway into how the organization operates. The whistleblowing website has suffered repeated denial of service attacks, moved server, lost its PayPal service and had a key Swiss bank account closed. Und Visa Europe has taken action to suspend Visa payment acceptance on WikiLeaks website pending further investigation into the nature of its business and whether it contravenes Visa operating rules. Also so frei nach dem Motto, wir wissen zwar nicht, ob es illegal ist, aber wir gucken jetzt mal. Und solange wir noch gucken, nehmen wir kein Geld für die an. Ist ja immerhin nett, dass sie dann kein Geld dafür annehmen. Aber auch da möchte ich mal vermuten, dass da auch eine Summe ungleich null auf irgendwelchen Konten rumliegt, die übrigens dann Visa auch nicht gehört. Lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und behaupte. Na, aber hey. So. Dann auch noch Dienstag hatte Fefe dann den Brüller der Woche. Diese Mitteilung des US-Außenministeriums vom 7. Dezember 2010. Ja, von heute. Hier ist die Überschrift. Achtung, hinsetzen. Kann man sich gar nicht ausdenken, sowas. US to host World Press Freedom Day in 2011. Pressefreiheit. USA. Mhm. Ja, auch ein schöner Brüller. Anfang des Jahres hatte Frau Clinton eine Rede gehalten, so frei nach dem Motto, wie wichtig doch Meinungsfreiheit sei und das Internet und so weiter. Ja, die Rede, die kann man jetzt auch nehmen und kann sich mal die Frage stellen, ob das, was die USA da eigentlich gerade so betreiben, zu dieser Rede eigentlich noch so richtig dolle kompatibel ist. Oder ob sie da eigentlich nur die bösen Chinesen gemeint haben, aber das niemals auf sich selber beziehen würden. Na, das ist genauso wie dieses chinesische Zensur ist böse. Wo die Chinesen dann breit grinsen und sagen, ja, und was ist der Unterschied zu eurer Zensur? Richtig. So richtig viel Unterschied gibt es nicht. Ihr macht da Gesetze, die dann sagen, ihr dürft das. Ja, wir haben auch Gesetze, die sagen, wir dürft das. Ergo, wo ist der Unterschied? So der fundamentale große Unterschied. Ja, aber China ist doch böse. Aha. Wodurch erkennbar? Woran festgelegt? Kann man das irgendwie begründen? Nein? Schade. Na, also, ja, Pressefreiheit. Pressefreiheit in den USA. Na, also ich hatte ja eigentlich auch gedacht, Zensur in den USA würde es nie geben können, weil die haben ja schließlich Freedom of Speech, das ist bei denen First Amendment. Also da kommt kaum noch was drüber, das steht mitten in der Verfassung ziemlich groß. Wenn wir Bock drauf haben, die Content-Mafia das haben will, dann ist Pressefreiheit plötzlich nichts mehr wert. Oder wir halt irgendwie Bock drauf haben, da mal irgendwie einer Whistleblower-Plattform eine reinzuwirken. So, dann gab es eine Konsequenz aus der WikiLeaks-Affäre. Helmut Metzner, der Maulwurf in der FDP, ist dann am Mittwoch rausgeworfen worden. Na, wo es vorher immer noch die diversen Aussagen gab. Ja, aber das ist doch alles nicht schlimm. Der hat doch nur das gemacht, was FDP-Leute immer machen. Wenn er Geld kriegt, dann tut er halt alles. Ja, ist irgendwem auch aufgefallen, dass das irgendwie so ein bisschen dünn ist. Und dann haben sie ihn halt rausgeschmissen. Die Begründung dafür habe ich allerdings auch noch nicht gelesen. Dass sie dann irgendwie gesagt hätten, ja, also das war jetzt doch nicht gut. Der hat Geld von den falschen Leuten bekommen, nur weil er ist ja zu den USA-Pitzen gegangen. Wie übrigens auch ein Herr Steinschreier. Der soll auch mal bei der USA sich ausgeholt haben, also bei irgendeinem Diplomaten. Ist inzwischen auch schon ein Dokument aufgetaucht. Aber ja, so, dann gibt es US-Geheimschnüffel. Die Bundesregierung hat jetzt Recherche in der Frankfurter Rundschau bestätigt, wonach die US-Botschaft in Berlin amerikanische Einrichtungen in Deutschland von einer geheimen Organisation überwachen lässt. In der sogenannten Surveillance Detection Unit, SDU, sind neben amerikanischen offenbar auch deutsche Sicherheitsexperten beschäftigt. Noch Ende November hatte die Bundesregierung erklärt, ihr sei die Existenz der Überwachungseinheit nicht bekannt. Ja, turns out, also die USA überwachen mit deutscher Hilfe in Deutschland. Ja, schön. Fällt mir dazu ein. Hier ist eine Meldung, die ist mir am Freitag in die Finger gefallen und von daher nicht mehr LeakyWeeks. Genau, LeakyWeeks ist nämlich auch vorbei. So, dann gab es ein paar Terrormeldungen. Als wir da hätten, 10-mal mehr Hinweise nach Terrorwarnung in Berlin. Berlin, nach den Terrorwarnungen von Mitte November, sind bei der Berliner Polizei 10-mal mehr Hinweise auf verdächtige Gegenstände eingegangen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zwischen dem 15. November und 1. Dezember hätten 221 Bürger die Polizei alarmiert, etwa wegen unbeaufsichtigter Koffer. Nur 22 derartige Anrufer waren es im selben Zeitraum 2009. Die Berliner Polizei nimmt nach eigenen Angaben jedes Jahr rund 1,3 Millionen Notrufe entgegen. Das sind rund 3.900 Anrufe pro Tag. Was da natürlich nicht steht, ist keiner einziger dieser 221 Anrufe war tatsächlich wegen einer Bombe. Es gab null Bomben. Das heißt, sie haben 10-mal so viel Rauschen auf die Leitung geschmissen, sodass also auch durchaus die Vermutung im Raum stehen darf, dass eine echte Bombe da schlicht und ergreifend im Rauschen versinken würde. Ja, weil die Leute, die anrufen, sind sich ja alle ganz doll sicher. Das ist bestimmt etwas Böses, was da passiert. Ja, nö. Ist es nicht. Aber schön, dass ihr es versucht habt. So, war eine Meldung von Freitag. Von Sonntag gab es griechische Terroristen. Griechische Polizei hebt Terrorwaffenlager aus. Klingt schon mal toll. Athen, ein Waffenversteck mutmaßlicher Terroristen, hat die griechische Polizei in Athen ausgehoben. Mindestens 5 Personen wurden festgenommen. Die Polizei habe 3 Maschinengewehre, 7 Handfeuerwaffen, 50 Kilo pulverförmigen Sprengstoff und 200 Gramm TNT sichergestellt. Berichteten griechische Medien, die Waffen seien jenen ähnlich, die im Juli bei tödlichen Schüssen auf einen Athener Journalisten benutzt worden waren. Die dafür verantwortliche linksextreme Untergrundgruppe 12.40 Uhr habe weitere Angriffe angekündigt auf Polizisten, Geschäftsleute, Journalisten und Touristen. Ergo, sie haben da angebliche Terroristen gefunden. Huibu. Ob sich das irgendwie bestätigen lässt, ist eine andere spannende Frage. Und ich kann hier eigentlich auch mal über den eigentlichen Rasen latschen. Wieso schiebt das hier eigentlich? Ich dachte, im Winter schiebt hier nichts. So, dann auch am Sonntag gab es einen FBI-Terroristen. Bei Fefe geklaut. Schritt 1. Das FBI schickt einen V-Mann als Provokateur in eine Moschee, um die Moslems zu Terroranschlägen zu überreden. Schritt 2. Die Moslems rufen das FBI, um den V-Mann als Terroristen zu melden. Na, weil, also da ist einer aufgetaucht und hat da irgendwie rumgepöbelt, so von wegen, ja, wollt ihr nicht mal irgendwie die USA in die Luft jagen? Und wir haben gesagt, Moment, da ist ein Terrorist. Da rufen wir doch mal lieber die Experten. Sollen die sich den schnappen? Na, weil wir wollen mit Terroristen nichts zu tun haben. Wir sind schließlich brave Staatsbürger. Und turns out, naja, also der Terrorist, der ist in Wirklichkeit ein Agent-Provokateur vom FBI. Huibu! They said Farouk had told them he had access to weapons and they should blow up a mall. Ailush recalled, they were convinced this man was a terrorist. Ailush reported the FBI's own informant to the FBI. Na? Oder anders ausgedrückt. Das war wohl nix. Das Bing war übrigens Twitter. Beziehungsweise Boxcar. So, US-Ziele. LeakyWeeks veröffentlicht Liste mit für die USA wichtigen Einrichtungen. Und zwar eine Liste mit Objekten ins Netz gestellt, die von den USA als wichtig für die nationale Sicherheit angesehen werden. Die britische Zeitung The Times spricht von potenziellen Terrorzielen, die der US-Regierung als besonders schützenswert gelten. Darunter sind unter anderem hunderte Pipelines und Datenkabel auf der ganzen Welt. Aber auch zahlreiche Industrieanlagen aus Deutschland werden unter anderem das BASF-Stammwerk in Ludwigshafen und die Trafo- und Turbinenwerke von Siemens genannt. Außerdem die ostfriesische Küste und die Insel Sylt. Dort landen transatlantische Datenkabel an. Nach Angaben des britischen Senders BBC waren die US-Vertretungen in Alavent im Februar aufgefordert worden, Objekte aufzulisten, deren Verlusteinschränkungen für das Gesundheitswesen, die Wirtschaft und die nationale Sicherheit der USA zur Folge hätten. Aha. Gab es am Montag. Auch am Montag gab es Körting, der wieder mal FAT von sich gegeben hat. Angesichts der aktuellen Hinweise auf mögliche Terroranschläge hält Berlins Innentrottel Erhard Körting. Bei der Lautstärke braucht man sich das Mobiltelefon nicht ans Ohr halten. Da kann man es auch irgendwo in der Tasche tun. Berlins Innenvollidiot Erhard Körting eine Entwarnung derzeit noch für verfrüht. Es habe Hinweise gegeben, die durchaus plausibel erschienen. Und die konkreter waren als frühere. Aha, früher hat es immer nur geheißen, wir jagen irgendwas in die Luft. Und jetzt hieß es, ja, wir jagen das da in die Luft oder was? Oder nein, wir jagen noch dieses Jahr was in die Luft. Nein, wir jagen noch diesen Monat was in die Luft. Ja, das war ja schon mal nix, ne? Da ist mir dann auch scheißegal, wie konkret das ist. Es ist offensichtlich niemand da gewesen, der irgendwas in die Luft gejagt hätte. Und nachdem mir, und ich ja letzte Woche schon, auch keine Meldung über den Weg gelaufen ist, dass es irgendwo Versuche gegeben hätte, irgendwas in die Luft zu jagen oder irgendwelche Festnahmen oder sonst irgendwas, halte ich das einfach mal für fad. Aber ja, er hat gerade eine neue Packung Windeln bekommen, die er sich jetzt noch voll scheißen will vor Angst. Ist auch meine Interpretation. So. Vom Montag, de Terrier sieht Ruhe. Bürger trotz Terrorwarnungen gelassen. Berlin-Innenminister Thomas de Maizière hat die Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden angesichts der aktuellen Terrorgefahr hervorgehoben. Die Bevölkerung bliebe trotz der Warnungen vor islamistischen Anschlägen größtenteils gelassen. Das liegt aber nicht an ihm. Das liegt im Zweifelsfall eher im Gegenteil daran, dass die Bevölkerung ihm halt nicht glaubt. Na, weil ganz ehrlich, ich habe keine Angst vor irgendwelchen Terroristen. Ich habe eher Angst davor, dass irgendwelche Sicherheitsfanatiker irgendwelche Scheiße bauen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist einfach deutlich höher, wenn man sich so Daten der Vergangenheit anguckt. Aber hey, das zeige, wie hoch das Vertrauen der Bürger in die Sicherheitsbehörden sei. Das sagte de Maizière beim Festakt zum 60-jährigen Bestehen des Bundesamts für Verfassungsschutz in Berlin. Interessantes Ergebnis, was er da meint rauszulesen. Das kann ich jetzt so nicht verifizieren. So, dann gab es Berliner Fatthafen, Entwarnung für zwei Bomben an Alarmfälle auf Berliner Flughafen. Sprengstoffexperten der Polizei sind heute auf dem Flughafen Berlin-Schöneweld gleich zweimal zum Einsatz ausgerückt. Zunächst hielt eine Bombendrohung gegen eine russische Maschine Polizei und Passagiere über Stunden in Atem. Am Nachmittag rief eine verdächtige Damenhandtasche, aus der Kabel herausgingen, erneut die Polizei auf den Plan. Ein Entschärfungskommando fand Jeans, Thermoskanne und Elektroartikel in dem Gepäckstück auf einer Damentoilette. In beiden Fällen konnte Entwarnung gegeben werden. Na, auch wieder zwei Nichtfälle. Also die Anzahl Fälle, in denen die Warnungen völlig sinnfrei waren, ist gigantisch viel höher als die Anzahl Fälle, in denen die Warnungen auch nur irgendwas geholfen haben. Na, vor allen Dingen sorgen die ständigen Warnungen halt dafür, dass die eine echte Warnung dann als Routinefall durchgeht. Und dann vielleicht die Leute nicht aufmerksam genug sind. So, Dienstag gab es die Meldung, US-Mord ist nämlich in Ordnung. USA dürfen Hassprediger weiter auf Todesliste führen. Die US-Regierung kann den islamistischen Hassprediger Anwar al-Awlaki vorerst weiter auf einer Todesliste führen. Ein Bezirksgericht in der Hauptstadt Washington verwarf jetzt eine Klage des Vaters des Terrorverdächtigen. Wie die New York Times berichtet. Zur Begründung hieß es, für den Vorstoß Nasser al-Awlakis fehle die Rechtsgrundlage. Ach, aber es gibt eine Rechtsgrundlage, jemanden, der überhaupt nicht mal vor einem Gericht gestanden hatte, umbringen zu lassen. Hallo? Bin ich da der Einzige, der da gerade ein Problem mit hat? Ist eine Meldung von Dienstagabend. Von gestern gab es El-Masri-Druck. Ist auch aus LeakyWix rausgesickert. Im Fall des vom US-Geheimdienst nach Afghanistan verschleppten Khaled El-Masri haben die USA Deutschland erheblich unter Druck gesetzt. Geht aus den von der Enthüllungsplattform WikiLeaks veröffentlichten US-Diplomaten-Depeschen hervor, aus denen die New York Times zitiert. US-Diplomat John M. König von der Botschaft in Berlin habe die deutsche Regierung dabei gewarnt, mit Blick auf den Deutsch-Libanesen bei jedem Schritt sorgsam die Folgen für die Beziehungen mit den USA abzuwägen. Na, da ging es darum, dass ja die CIA-Dummpfeifen, den man illegal festgenommen und verschleppt haben. Für die wurden Haftbefehle ausgestellt und da haben die US-Pfeifen so, tut das nicht, rumgetönt. Na, ich meine, da kann ich mir dann doch auch nur noch an irgendwelche Körperteile packen. Stirn bietet sich so an. So, Kirchenmeldungen. Gutachten, Doppelpunkt, Missbrauch in der Kirche systematisch vertuscht. München, die Aufklärung der kirchlichen Missbrauchsfälle ist im Erzbistum München und Freising einen entschiedenen Schritt vorangekommen. In schonungsloser Offenheit stellte die von der Kirche beauftragte Rechtsanwältin Marion Westphal, die Ergebnisse ihres Gutachtens vor. In ihm werden die Jahre 1945 bis 2009 untersucht. Laut Westphal gab es in der Vergangenheit systematische Vertuschungsstrukturen in kirchlichen Einrichtungen. So seien Akten offenbar vernichtet worden, um Missbrauchsfälle zu verheimlichen. Dazu fällt mir ein, Unterraschung, aber wieso spricht sie da von der Vergangenheit? Die Strukturen gibt es immer noch, soweit ich informiert bin. Und es ist auch nicht anzunehmen, dass die Strukturen sich in näherer Zukunft in Wohlgefallen auflösen würden. Dann gab es einen Kipo-Sauger. Das Bistum Osnabrück muss sich erneut mit sexuellen Verfehlungen eines Priesters auseinandersetzen. Ein junger Geistlicher im nördlichen Emsland soll dabei ertappt worden sein, wie er im Internet auf Seiten mit Kinderpornografie zugegriffen hat. Der Trilliardenmarkt. Ne? Super. Vor genau einer Woche hatte sich der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode in einem Bußgottesdienst zur Schuld der Kirche in den schweren Missbrauchsfällen bekannt. Am Sonnabend traf er sich mit dem beschuldigten Priester. Der ist dann vom Kirchendienst suspendiert, wird allerdings bei nächster Gelegenheit wahrscheinlich irgendwo anders wieder auftauchen und da völlig unbescholten seine Tätigkeiten aufnehmen können, weil er ist doch völlig unschuldig. Und ihn verklagen, das wird nicht passieren, wobei er hat Kinderpornos angeguckt, da muss er erschossen werden. Aber ja, ist eine Meldung von Sonntag. So, dann wäre ich auch schon in der Musikecke angekommen. Ja, zeitlich kommt das so ungefähr hin. Da müsste ich gleich mal gucken, wie lange ist das Outro? Okay, ich darf schon fertig sein. Und zwar in der Musikecke gibt's Alison Krow. Hatte ich ja letzte Woche schon angedeutet, ich habe von der noch ein bisschen was. Hier jetzt das Album Liza's Song plus 6 Songs. Und zu hören gibt es den ersten Titel, der heißt dann völlig überhaupt nicht transparent Liza's Song. Ist 4 Minuten 20 lang. Gefunden habe ich dieses Album, genau wie die anderen Alben von der Frau, bei Jamendo, mit einer Creative Commons Lizenzierung. Und habe das dann kostenlos und völlig legal herniedergeladen. So, gefolgt ist das Ganze dann von Georg Schramm. Volksverblödung in 9,55 ist irgendeine Preisgala gewesen. Aber fragt mich nicht wann und wo. Und das dürfte ich mir, wenn ich das mir so richtig angucke, irgendwo mal aus YouTube geklaut haben. Kriegt ihr dann auf die Ohren. So, und weil das so viel ist, sage ich dann jetzt schon 12.50 Uhr. Schnee, eklig kalt. Auge findet es auch nicht lustig, aber gut, solange es nicht wehtut, darf es das auch nicht lustig finden, wie es will. Genau, dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier auf die Ohren zu bekommen. Und bis zum nächsten Mal, wenn der nichts dazwischen kommt. Viel Spaß mit Liza's Song und der Volksverblödung von Georg Schramm. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal, wenn der nichts dazwischen kommt. Take you home across
take you home across the sea and to your door, take you home, but I'm so scared that home isn't here anymore. Take you home, hold you in through the night shade and under the stars, hold you in.
Es geht gegen 12, mäßigen Sie sich. Ich möchte noch ein Wort zum Moderator sagen. Ich habe dieses zwischen den Zeilen ausgesprochene, mit spitzen Fingern als Abneigung etikettierte Feuilleton sehr wohl verstanden. Nicht? Das Feuilleton lobt mich, also muss man sich über das Feuilleton lustig machen, damit das Lob mich nicht so gut klingt. Dann sagt er noch, der Feuilleton, das ist für Sie dann besonders ulkig, nicht? Was Sie nachdenklich machen sollte, meine Damen und Herren, wenn es Sie amüsiert, an einem Wochenende, nachts gegen 12, es lustig zu finden, wenn einer bei Feuilleton den falschen Artikel davor benutzt, nicht? Das wirft doch irgendwie ein bezeichnendes Bild auf Ihre geistige Verfassung. Es treten hier Leute auf, von denen Sie amüsiert sind, dass so ein Satz, die einen können ihn gar nicht anfangen, die anderen bringe ich zu Ende, der Dritte weiß gar nicht, was er eigentlich sagen wollte, nicht wahr? Das ist doch, was ist das denn, nicht wahr? Jetzt überlegen Sie doch mal. Und das in einer komplexer werdenden Zeit, somit werden Sie doch mit dem ganzen Trara, der um uns rumläuft, werden Sie doch noch nicht gerecht. Unterhaltung kann auch mal ein bisschen Anspruch haben. Und nicht so ein Gedudel wie das, was hier althalben abgezogen ist, so grauenhaft. Wann können Sie sich dran erinnern, wann hier das letzte Mal die Unterhaltungsmaschine mal für ein, zwei Wochen aufgehört hat, sich zu drehen und uns zu belästigen? Können Sie sich erinnern? Ewig her. 11. September wahrscheinlich damals, 2001. Ja, mal brauchen Sie nicht hoho machen. Aber war es nicht so? Da sind endlich mal so ein paar Sendungen auch ausgefallen. Nicht? Da konnte man mal Luft holen, konnte sagen, man sich mit ernsten Problemen beschäftigen. Da haben die diese Comedy-Fuzzis und dieses ganze Gedudel haben ein paar Wochen die Klappe gehalten. Aber man kann doch jeden nicht alles Quartal mal einen Wolkenkratzer einäschern, nur damit da mal Ruhe ist zwischendurch. Das geht doch nun auch nicht. Das kann man ja nicht machen. Und da waren ja auch damals Unschuldige drunter. Nicht? Das geht doch so, kann man es. Aber man fragt sich natürlich, was bedeutet das? Nicht. Dieses Privatfernsehen, was uns voll dudelt, übrigens, weil wir gerade bei Jubiläen sind, nicht? Vor 20 Jahren wurde das Privatfernsehen auf ausdrücklichen Wunsch der Christlichen Union gegen den hartnäckigen Widerstand der SPD in Deutschland eingeführt, um die kulturelle Vielfalt zu verbreitern. Und dann kommt sowas, nicht wahr? Warum machen Sie sowas mit? Damit Sie Ihre Kinder besser verstehen oder Ihre Enkel, die vor Ihren Augen am Fernseher verblöden? Wenn Sie die nicht verstehen, wenn Sie nicht glauben, was da los ist, wenn Sie die geistige Welt Ihrer Enkel kennenlernen wollen, dann gucken Sie Fernsehen, brauchen Sie nicht mehr sich auf dem Pausenhof zusammentreten lassen bei Ihren Enkeln. Gucken Sie einfach, was im Fernsehen serviert wird für die Zielgruppe der 14-Jährigen, mittags, von Privatsendern, von Erwachsenen angeleitet, sogenannte Talkmaster, die anschließend noch Fernsehpreise kriegen. Da werden Minderjährige aufeinander gehetzt, die sich so lange gegenseitig demütigen und erniedrigen, bis einer in Tränen ausbricht oder aggressiv wird. Der andere darf bleiben, darf wiederkommen, kriegt 30 Euro. Wenn Ihnen das noch nicht reicht, dann bleiben Sie dran, bis wir die Zielgruppe der 19- bis 24-Jährigen Dieter Bohlen, kleine Mädchen, fertig macht. Oder dann kommt Dünnhungern mit Heidi Klum oder Dreckfressen mit Dirk Bach. Müssen Sie kennen, Dirk Bach, das Gegenteil von Heidi Klum. Das ist doch die Welt, in der wir leben, nicht wahr? Und ungeheuerlich sowas. mit glänzender Einschalt und Dirk Bach, nicht wahr? Dieses Dschungelcamp, wo abgehalfterte Scheinprominente, die man besser eingeschläfert hätte vorher, nicht wahr? Die da gegenseitig aufeinander gehetzt werden, die sich füttern mit Ungeziefer, das sie vorher wahrscheinlich noch voll uriniert haben, und wer es am längsten im Magen behalten kann, da geht Geld Anerkennung der eigenen Sendung. Das ist dann für die Zielgruppe 19- bis 24-Jährige. Und wenn uns so einer versucht, Kabarett oder sowas zu machen, das nicht der Feuilleton gut finden soll, wie hier geulgt wird um unser Einiger, dann kommt da der Sender und sagt, oh, die marktrelevante Zielgruppe wird nicht getroffen. Wisst ihr, was das ist? Die marktrelevante Zielgruppe in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, die Sie finanzieren, die gerade das hier aufnehmen, das sind diejenigen unter 49. Das ist die marktrelevante Zielgruppe, so ist sie allgemein genannt. Und dann gibt es Anweisungen an die Kameraleute, an den Regisseur. Bei Zuschauerschnitten möchten wir fröhliche, junge Gesichter sehen. So eine Figur wie Sie, die wird gar nicht gezeigt. Das sehen Sie. Das ist die Realität, nicht wahr? Und da muss man sich natürlich fragen, nicht? Und dann, ja, jetzt ist ja schon gut, nicht wahr? Und dann fragt man sich natürlich, ist das wirklich eine Fehlentwicklung? Oder ist das gemacht? Ist das gewollt? Manchmal frage ich mich, ob das wirklich nicht, das kann doch gar nicht sein, dass die systematische Verblödung eines gerütteten Teils unserer Bevölkerung versehentlich passiert. Ich bitte Sie, Sie leben hier in Bayern, in einem Land, das behauptet angeblich, in den PISA-Ergebnissen am besten abzuschneiden. Ich kann Ihnen sagen, weshalb. Weil die anderen vorher rausselektiert werden und der Jugendkriminalität überlassen werden, wie der Kriminalprofessor Pfeiffer in Niedersachsen in Untersuchungen nachgewiesen hat. Das ist eine Selektionsmaschine. Es gibt eine bayerische Lehrerin, das kann man vor den Wahlen hier mal sagen, klipp und klar, wird sowieso rausgeschnitten, nicht wahr? Da kann man mal sagen, dass hier eine Volksschullehrerin in Bayern strafversetzt wurde, weil sie die Begeisterung ihrer Schüler für die Mathematik derart geweckt hat, dass keiner schlechter als 3 geschrieben hat. Und dann kam der Rektor und hat gesagt, so geht's aber nicht, wir müssen differenzieren zwischen den Kindern. Und dann wurde sie strafversetzt. Und dann frage ich Sie, was heißt das? Ich werde es Ihnen beantworten. Möglicherweise ist dieses Desaster, der Zusammenbruch unseres Bildungssystems, keine Fahrlässigkeit. Vielleicht steckt ein tiefer Sinn dahinter. So müssen Sie die Situation in unserem Land betrachten. Alles, was Sie für Fehlleistungen von Politikern halten, das sind vielleicht gar keine. Die sind vielleicht immer nützlich für irgendwelche Gruppen der Bevölkerung, nur Sie sind nicht dabei. So müssen Sie mal betrachten, den Zusammenbruch, ja, ist ja schon gut, unser Bildungssystem, nicht wahr? Überlegen Sie doch mal. Seit Jahrzehnten werden Festreden in Deutschland gehalten, an jedem Feiertag, über das wohl hochgelobte deutsche Bildungssystem. Das war das Vorbild für die ganze Welt. Exportartikel in einem rohstoffarmen Land wie Deutschland ist nichts wichtiger als das höchstmögliche Bildungsniveau unserer Kinder. Und genau dieses System bricht zusammen vor unseren Augen. Die Lobby guckt zu, sie ist ja da. Hunderte von Lehrern tummeln sich in den Gremien und Parlamenten und ihr Arbeitsplatz verrottet. PISA-Krüppel besiedeln das Land und werden noch gezüchtet. Was hat das zu bedeuten, frage ich Sie. Soll das ein Versehen sein? Nein. Was ist wichtig für das Land? Wachstum. Das hat die Frau Kanzlerin Merkel und der von ihr gewählte Bundespräsident Köhler unisono zu Beginn ihrer Amtszeit gesagt. Vorfahrt für Wachstum in Deutschland, dem muss ich alles unterordnen. Brauchen wir die schlichten, demotivierten, desillusionierten Hauptschüler für das Wachstum? Nein, jeder DAX-Konzern beweist im Quartalsbericht, je weniger von solchen wenig qualifizierten Leuten bei Ihnen dabei sind, umso größer ist das Wachstum. Wir brauchen sie nur als Konsumenten. Und wenn wir sie wirklich nur als Konsumenten brauchen, da kann doch ein gerütteltes Maß an Dummheit nur hilfreich sein. Wir züchten sie vielleicht. Überlegen Sie mal einen Augenblick, dann lösen sich die ganzen Widersprüche auf. Die Wut wird noch größer, aber die intellektuelle Verwirrung lässt nach. In keinem Land Europas entscheidet die soziale Herkunft eines Kindes in solchem Ausmaß über seine Bildungschancen als ausgerechnet bei uns in Deutschland. Und was heißt das in einem Land, in dem gerade die Armut explodiert? Dass sie einen soliden Stamm von Idioten heranzüchten. Und die Verbraucherzentrale, auch in ihrem Bundesland, kriegt die Gelder zusammengestrichen seit Jahren. Auch keine Fehlentscheidung. Warum? Na, weil der Pöbel soll doch nicht nachdenken, zögern und vergleichen. Er soll den erstbesten Dreck kaufen, der angeboten wird in der Werbepause. Zwischen zwei schönheitschirurgisch optimierten Elendsgestalten, Heidi Klum und Verona Feldbusch, du kannst mich essen, ich bin ein Spinatblub, nicht da. Das ist doch die Realität. Stellen Sie sich mal vor, gib mir mal eine Kostprobe, was würde passieren, wenn wir alle Kraft und alles Geld und die besten Leute dran setzen, unsere Kinder auszubilden? Dann würden die womöglich mit dem Handy nur noch telefonieren. Das ist doch ein Desaster für die Wachstumsindustrie. Das Bruttosozialprodukt würde leiden. Aber wenn Sie die letzten Kröten von sich und Ihren Eltern durchs Handy jagen für irgendeinen Dreck, das ist gut fürs Wachstum. Und wenn die jungen Leute Kinder kriegen würden und würden ihnen eine normale Nahrung zubereiten, hat das Wachstum nichts davon. Aber wenn die jungen Eltern ihrem kleinen Fettwanz 5 Big Mac Döner in den Hals drücken, das ist gut fürs Wachstum, weil jeder Big Mac Döner Cola ist gut für ein, ist ein Impuls für die Nahrungsindustrie. Wenn sie keinen Fettwanz kurz vorm Platzen noch zum Arzt und in die Klinik bringen, da haben sie einen Impuls für die Gesundheitsindustrie. Wir brauchen Idioten, sonst frisst keiner Gammelfleisch. So schlicht und einfach ist die ganze Situation, nicht wahr? Und wenn wir genug beisammen haben, und ja, jetzt hart, ich bin doch nicht zu Ende. Und wenn wir genug von diesen Individuen beisammen haben, die all jeden Dreck wieder kaufen, dann haben wir auch wieder Vollbeschäftigung. Ja, für den Satz brauchen Sie auch Idioten. Nach uns die Sintflut, verstehen Sie? Was für ein falscher Satz. Wählen Sie nicht nach uns der Sintflut. Wenn, dann nicht jetzt, nehmen Sie die Verantwortung an und sagen, wir müssen einen Wechsel versuchen. Nach uns die Sintflut stimmt nämlich gar nicht. Sie ist schon da. Wir sind die Sintflut. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Auf!